Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit It Ends With Us von Justin Baldoni. Dieser Film beruht auf dem globalen Bestseller von Colleen Hoover, Nur noch ein einziges Mal. Und dieser Film verdankt seinen Erfolg sicherlich auch TikTok, denn dort wurde dieser Roman unglaublich gehypt und ist deshalb in der westlichen Hemisphäre zum ultimativen Bestseller aufgestiegen. Aber wir können an diesem Film sehen, dass hier etwas nicht stimmt. Zunächst aber ganz kurz Werbung in eigener Sache. Unser Kinderbuch »Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut« ist jetzt erschienen und überall online und vor Ort erhältlich bzw. bestellbar. Wir freuen uns sehr, wenn alle, die diesen Kinderroman lesen werden, genauso viel Vergnügen dabei haben, wie wir Vergnügen hatten, diesen ideologiekritischen Kinderroman zu schreiben. Empfohlen ab 10 Jahre, also Ideologiekritik für klein und groß. Kommen wir nun zu It Ends With Us. Der Film spielt in Boston. Dort lebt inzwischen Lily Blossom Bloom, gespielt von Blake Lively, die einen Traum sich erfüllen möchte, nämlich sie will einen Blumenladen, Nomen est Omen, eröffnen. Nun ist es so, dass Lily eine Zeit lang schon alleine lebt und eines Nachts einsam auf einem Wolkenkratzer steht, hinunterblickt und überlegt, was sie vom Leben erwarten kann. Da taucht plötzlich Ryle, gespielt von Justin Baldoni, auf, der nicht nur Neurochirurg ist, sondern auch einer der attraktivsten Männer der gesamten Stadt zu sein scheint. Die beiden flirten sofort miteinander, er möchte sie gleich zum Sex überreden, sie küssen sich, aber dann muss er schnell weg. Aber die große Liebe vom ersten Moment an ist sie da. Die beiden wollen sich wiedersehen, finden sich aber zunächst nicht. Aber ein Zufall will es, dass sie sich bald wieder begegnen. Denn Lily eröffnet ihren Blumenladen und hat bald eine sehr exaltierte Angestellte, die dort eigentlich gar nicht arbeiten muss, weil sie mit einem extrem reichen Mann verheiratet ist. Aber sie hat Spaß an dieser Beschäftigung und sie hat einen Bruder. Und das ist genau dieser Ryle, den Lily da eines Nachts kennengelernt hat. Wir sind hier im Genre der Rom-Com, der romantischen Komödie. Aber es bleibt nicht beim Komödiantischen allein, auch wenn das Komödiantische, muss man hinzufügen, gar nicht komisch ist, höchstens mal unfreiwillig komisch. In der Regel ist das, was wir dort zu sehen bekommen, zum Fremdschämen. Es ist aber so, dass dieser Film auch ein Drama enthält, das sich dann so im letzten Viertel des Films entrollt. Und dieses Drama handelt von häuslicher Gewalt. Lily und Ryle kommen sich näher, sie werden heiraten, aber irgendetwas stimmt in dieser Beziehung nicht, wie sich nach und nach herausstellt. Ryle ist immer wieder gewalttätig und zunächst einmal ist es so, dass er immer Lily suggeriert, dass er sie nicht geschlagen habe, sondern dass sie gestürzt ist, dass da etwas aus Versehen passiert ist. Aber mehr und mehr zeigt sich, wie brutal Ryle eigentlich ist und wie sehr er dabei ist, Lily zu beherrschen. Gezeigt wird hier also durchaus auch das, was nach einem Happy End in einem Film geschehen kann. Und so stellt sich die Frage, ist das subversiv? Ein Film, der von Anfang an von häuslicher Gewalt handeln würde, könnte niemals einen solchen Hype entfachen. Die überwiegenden Rom-Com-Elemente sind für den Erfolg verantwortlich. Und darüber hinaus sind ja Filme derzeit sehr beliebt, in denen dominante bis herrschsüchtige Männer die Beziehungen regieren. Denken wir an 50 Shades of Grey oder auch an diese grauenhafte Reihe After Truth, After Passion, After Everything und so weiter. Diese Filme und Romane funktionieren nicht so wie die Kitschliteratur vor 100 Jahren. Wenn wir beispielsweise an Hedwig Kurz Mahler denken, die über 200 Romane geschrieben hat und eine der erfolgreichsten Autorinnen weltweit war. Sie schilderte Geschichten mit passiven Frauen, die gerettet werden, die treu ergeben, in die Arme eines starken Mannes fallen. Diese Art von Literatur würde heute kaum noch wirken. Eine gewisse feministische Lektion ist gelernt, nämlich wir lesen heute Geschichten von Frauen, die auch an Universitäten studieren oder die berufliche Karriere machen, die durchaus auch wissen, wer sie sind und wer sie sein wollen, die aber dann dennoch einwilligen, scheinbar einwilligen in eine solche Beziehung, in der sie vom Manne regiert werden. Und damit wird alles sehr viel komplizierter. Und die Frage stellt sich hier, ob It Ends With Us ein Film ist, der diese Tendenz kritisiert oder ob er nicht tatsächlich sehr viel dazu beiträgt, dass diese Tendenz sich noch verstärkt. Gezeigt wird mit Lilly eine selbstständige, selbstdenkende Frau, die dennoch einwilligt in eine solche Beziehung mit Ryle, die geprägt ist von erotischer Anziehungskraft, von viel Faszination, wie sich dann aber auch bald zeigt von einer Beziehungskonstellation, bei der die Frau immer nachgeben muss, bei der die Frau immer auch aufpassen muss, ihn nicht wütend zu machen, damit er nicht wieder aggressiv wird, damit er dann nicht das ein oder andere ihr antut. Hier müsste ja eigentlich ein grundsätzliches Hinterfragen beginnen. Wie sollten eigentlich Beziehungen strukturiert sein? Wann kann man tatsächlich von einem ungesunden Machtgefälle sprechen? Das wäre etwas, was man mit Kameraarbeit herausarbeiten könnte. Aber genau dies wird hier nicht unternommen. Sobald Ryle erscheint, ist es schon zu spät. Nicht nur für Lilly, sondern auch für die Zuschauer. Der Film verliebt sich auch in diesen überaus attraktiven, sehr muskulösen Ryle und kann überhaupt nicht mehr von ihm ablassen. Zwar thematisiert der Film, dass Lilly damit auch in das Muster ihrer Mutter fällt, die ebenfalls mit einem gewalttätigen Mann verheiratet war. Der verliebte und verblendete Blick auf Ryle von Lilly wird aber von der Kamera durchweg übernommen und auch später, als sich schon die Gewalt gezeigt hat, nicht gänzlich aufgegeben. Und das liegt daran, dass dieser Film doch versucht, immer mit seiner Ästhetik gut in eine Instagram-Kachel hineinzupassen. Die beiden nähern sich an, die beiden haben Sex miteinander, was im Übrigen kaum gezeigt wird. Also das wirklich erotische Verhältnis wird nur angedeutet. Und dann irgendwann schlägt diese Beziehung um, sehen wir Gewaltausbrüche. Und durchaus spielt der Film auch am Anfang damit, dass wir nicht genau wissen, ob er ihr tatsächlich Gewalt angetan hat oder ob es sich um einen Unfall handelt. Das ist eigentlich eine sehr gute Methode, dass wir unser Sehen beginnen, kritisch zu hinterfragen. Dass wir uns also kritisch hinterfragen, was wollen wir eigentlich sehen? Wollen wir auch plötzlich anfangen, Ryle zu glauben, weil doch das eine eigentlich Bilderbuchbeziehung ist, die doch jetzt nicht kaputt gehen sollte. Hier hätte der Film also durchaus Potenzial gehabt, um weiterzugehen, um uns plötzlich unser verkitschtes Sehen vorzuführen. Aber so weit geht der Film dann nicht. Und es zeigt sich vor allem an der Lösung, die für Lilly gefunden wird oder die sie selbst findet, dass dieser Film faul ist. Nämlich alles wird dann doch sehr rasch wieder gut. Nämlich alle sind wahnsinnig verständig, alle sind bereit, der Frau zu glauben, alle sind sofort angetan von dem Schritt, dass Lilly nun ein eigenes Leben leben muss. Die Schwester des Täters, die ja zugleich die beste Freundin des Opfers ist, rät ihr, diesen Schläger zu verlassen. Atlas, die Jugendliebe von einst, die wieder auftaucht, öffnet sofort seine Tür und hilft Lilly beim Exit. Und auch Ryle begreift, dass es der absolut richtige Schritt ist. Er verspricht, in Therapie zu gehen. Alles ist in bester Ordnung. Sie entscheidet sich für ein Leben ohne Ryle, allein mit ihrem gemeinsamen Baby. an sich ist dieser Ausgang gut und man kann also immerhin glücklich sein, dass hier nicht ein Film erzählt wird, bei dem sie dann doch am Ende bei Ryle bleibt, sondern hier gibt es tatsächlich einen Cut, der unternommen wird, wenngleich wir noch nicht wissen, wie es weitergeht, denn eine Fortsetzung ist ja schon angekündigt, in der vermutlich auch Ryle wieder eine gewisse Rolle spielen wird. Aber was interessant ist, dass der Film sich überhaupt nicht die Mühe macht, sich in die Komplexität von häuslicher Gewalt hineinzudenken, sondern er versteht häusliche Gewalt als etwas, was man doch relativ leicht lösen kann, wenn man einmal den Entschluss fasst. Häusliche Gewalt ist aber ein komplexes, strukturelles Problem, das von Schweigen, Scham, Machtgefälle, Abhängigkeitsverhältnissen, emotionaler Erpressung geprägt ist. Hinzu kommen repressive Geschlechter- und Familienbilder. Hier wird so getan, als sei es fast so einfach lösbar, wie den Stromanbieter zu wechseln. Wir können aber, wenn wir den Film auf diese Weise kritisieren, sehr viel über unsere Rezeptionshaltung lernen. Die Lebensverhältnisse in Boston sind für alle Figuren prächtig bis absolut großartig. Lillys Blumenladen floriert, Atlas hat ein gut gehendes Restaurant und eine schöne Wohnung. Ryle hat ein wunderbares Apartment, er verdient gutes Geld, aber sein Schwager ist noch viel reicher, ihnen gehört ein halbes Hochhaus, so bekommt man zumindest den Eindruck. Geld ist also überhaupt kein Problem. Und da fängt es natürlich schon an, wenn wir über häusliche Gewalt nachdenken, dass für viele dieses Gefängnis Ehe auch deshalb ein Gefängnis ist, weil ein Ausstieg daraus so schwer fällt, weil damit unglaublich viele finanzielle Einbußen verbunden sind, weil plötzlich Geld ein Machtgefälle darstellt, das nur schwer zu überwinden ist. Wir sind hier in einer High Society und so könnte man fast meinen, hier werden High Society Probleme verhandelt, aber tatsächlich geht es ja hier um ein grundsätzliches Problem, das überall zu finden ist. Und so müssen wir, wenn wir über diesen Film reden, über das Realistische sprechen. Nämlich in dem Sinne, ist es glaubwürdig? Warum machen wir plötzlich in der Bewertung einen Unterschied? Wir haben es, wie gesagt, mit einem Genrehybrid zu tun aus romantischer Komödie und Drama. Bleiben wir zunächst mal bei der romantischen Komödie. Die Tatsache, dass eine Frau nachts auf dem Dach eines Hochhauses steht und dort plötzlich einen Neurochirurgen kennenlernt, der zugleich noch der schönste Mann der Stadt ist, er sich mit ihr prima versteht, sie sich sofort ineinander verlieben, das akzeptieren wir in einer Rom-Com. Auch, dass die Frau sich dann mit der Schwester des Mannes anfreundet, ohne erst zu wissen, wer sie ist. Ebenfalls lassen wir durchgehen, dass plötzlich nach Jahren auf einmal die Jugendliebe auftaucht. Solche Konstruktionen kennen wir tausendfach und sie werden immer wieder in leichter Abwandlung produziert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas in der Wirklichkeit mal vorkommt, aber es ist eher vergleichbar mit einem Sechser im Lotto. Es ist eine Schwärmerei, aber wir gehen ins Kino, weil wir dieses reibungslose Funktionieren, diese glücklichen Zufälle bestaunen wollen, während unser Leben allein schon durch viele Alltäglichkeiten wesentlich komplizierter ist. Wir haben diese glücklichen Zufälle vielleicht nicht so in dieser Dichte, wie diese Filme sie uns präsentieren. Wenn uns jemand auf der Straße anrempelt, ist es in der Regel eine idiotische Person und nicht gleich die Liebe unseres Lebens. Was schreckt uns jetzt aber davor zurück? Genau diese Maßstäbe, die wir an die romantische Komödie anlegen, dass das gar nicht besonders glaubwürdig sein muss, plötzlich nicht auch an diesen Aspekt der häuslichen Gewalt anzulegen. Da werden wir plötzlich sensibel, wenn wir denn sensibel sein wollen. Und ein solches Funktionieren von allem, von guten Zufällen, das ist plötzlich etwas, was wir als unglaubwürdig annehmen. Warum nehmen wir es dem Film übel, wenn dort plötzlich ebenfalls alles so einfach lösbar ist? Weshalb kreiden wir It Ends With Us auf einmal an, nicht realistisch genug zu sein? Es ist tatsächlich, möchte man an manchen Stellen denken, ein Schlag ins Gesicht für die Opfer von häuslicher Gewalt. Wir bewerten dies nämlich jetzt unter einer anderen Kategorie, einer ethischen nämlich. Man würde sich lächerlich machen, wenn man eine ethische Bewertung auf den Rom-Com-Teil anlegen würde. Man könnte sagen, es ist unethisch, eine solche Liebesgeschichte in der High Society zu erzählen, wo die meisten von uns keinen Traumprinzen, keine Traumprinzessin finden, sondern verzweifelt bei einer Dating-App hin und her swipen. Aber damit würde man sich eher lächerlich machen. Bei dem Thema häusliche Gewalt muss unser Blick jedoch ein anderer sein. Form und Inhalt müssen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Man kann nicht in jeder Form jede Geschichte erzählen. Dann tut man dem Inhalt Unrecht. Das heißt nicht, dass wir auf das Genre romantische Komödie grundsätzlich verzichten müssen, wenn wir einen Film drehen wollen über häusliche Gewalt. Denken wir daran, dass viele Filme über die NS-Zeit Verwechslungskomödien sind. Denken wir an Chaplin oder an Lubitsch. Aber da wird mit dem Genre etwas gemacht. Man treibt das Genre immer weiter, so dass plötzlich die Genre-Regeln selbst eine entlarvende Funktion haben. Möglicherweise ist das auch mit einer romantischen Komödie hinzukriegen. Dann muss man es sich aber wagen, die Genre-Regeln so weit zu treiben, bis das Lachen in Weinen umschlägt und das Weinen in Lachen. Hier aber erleben wir nur, dass die romantische Komödie, die das Ganze einrahmt, doch am Ende dazu dient, alles zu kitten durch Kitsch. It Ends With Us ist ein unaufrichtiger Film und damit ein unethischer Film. Er täuscht vor, dass alles im Rahmen des Kitschs verhandelt werden kann. Genau das geht aber nicht. Der Kitsch verklebt den Blick. Man könnte fragen, dekonstruiert der Film dieses Traumprinzen-Trope, in dem die Geschichte plötzlich umschlägt in eine gewaltsame Beziehung. Aber hier ist zu fragen, ob nicht im Kitsch selbst schon das Problem liegt. Bezogen auf Lily und ihren Blick auf Ryle trifft das doch zu. Das Rollenbild, das uns hier gezeigt wird, ist doch vor allem eines. Sie himmelt ihn an. Und wir sehen, wie wenig diese Beziehung gleichberechtigt ist, schon an den Dialogen, in denen es keine substanziellen Gespräche gibt, sondern nur so ein bisschen wird geflirtet oder man beteuert sich immer große Gefühle. Zwar ist Lily unabhängig und selbstständig, dennoch wird hier der Mann als der letztlich immer Tonangebende inszeniert. Er sagt ihr, wo es lang geht. Und damit erleben wir einen neuen Konservatismus, der anders aussieht als der von vor 100 Jahren. Früher war die Aktivität der Frau stark auf die häusliche Sphäre begrenzt. Inzwischen darf sie schon unternehmerisch tätig sein. Dennoch geht es letztlich darum, dass sie sich unterordnet und dass diese Unterordnung auch genossen wird, dass Filme gedreht werden, die diese Unterordnung genießen, so als sei es Teil der Natur. Zwar erlaubt man Lily am Ende den Exit, aber man hat schon 2 Stunden lang genossen, diese Unterordnung, diese Dominanz von dem überaus gut aussehenden Ryle. Der Film hat selbst eine Lust an der Dominanz, ebenso wie Lily. Und es ist hier nochmal deutlich zu sagen, Dominanz meint hier nicht ein Spiel nach klaren Regeln, was es auch in der Sexualität gibt, sondern es geht hier tatsächlich um eine Unterwerfung, eine Unterdrückung, die weitgehend gepriesen wird. Und hinzu kommt eine abscheuliche Spannungsdramaturgie, denn als es zu dem ersten Gewaltausbruch kommt, spielt der Film dann im Anschluss immer wieder damit, dass wir uns fragen, wird er gleich wieder ausflippen, wird er sie gleich wieder schlagen. Daraus wird Spannung produziert und das ist wirklich widerwärtig. Und hier sollten wir Realismus einfordern aus einem ethischen Grundsatz heraus. Ja, es ist vielleicht kein Problem, dass die Figuren in dem Film keine finanziellen Sorgen haben. Aber dann muss man trotzdem nicht eine Exit-Geschichte erzählen, die so einfach verläuft. Und man muss es nicht in Bildern tun, die wirklich abgeschmackt sind bis zum geht nicht mehr. Man muss nicht auf eine Zufallsdramaturgie setzen, um diesen Exit herbeizuführen. Atlas ist der Ausweg, aber was ist, wenn kein herzensguter Ex-Freund wartet, der die geschlagene Frau beschützt? Es geht hier um die Angemessenheit der Form. Es hätte durchaus alles Potenzial gehabt. Man hätte sehr viel damit arbeiten können, auch mit der Kameraarbeit. Was wird uns eigentlich an Gewalt gezeigt und was wird uns nicht gezeigt? Und wo beginnen wir den Bildern zu misstrauen, die das Paar nach außen produziert? Wir sind eigentlich dann in dem Spektrum von Gaslighting angekommen. Aber wenn man sich den Ursprungsfilm für diesen Begriff, der jetzt virulent ist, ansieht von 1940, nämlich Gaslight, dann sieht man, wie toll man eigentlich ein solches Machtgefälle, eine solch toxische Beziehung thematisieren könnte. Es gibt auch deutsche Vorbilder für häusliche Gewalt im Film, die als wirklich herausragend zu nennen sind. Zum Beispiel gegenüber von Jan Bonny oder die Frau des Polizisten von Philipp Gröning. Die Bildsprache aber in Dance With Us ist eine, die immer Instagram-tauglich sein will. Alles ist in diesem Film zu schön. Sogar die Wunden muss Lilly sich ja in der Öffentlichkeit überschminken. Aber eigentlich ist dies auch etwas, was der ganze Film tut. Es wird immer das Hässliche noch einmal schön geschminkt, noch einmal ein Weichzeichner drüber gelegt, alles in warmen Farben gehalten, selbst da, wo es richtig hässlich ist. Der Film trägt Tünche auf, um den Schein für die Wahrheit zu verkaufen. Eine gute Rom-Com verkauft den Schein immer als Schein. Und das macht die Rom-Com dann auch zu einem ehrlichen Produkt. It Ends With Us ist verlogen, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.